Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting.
Gorleben. Dieser Ort, der war jahrzehntelang sowas wie ein Synonym für Atommüllendlager. Das ist aber seit ein paar Jahren anders, denn der Salzstock in Niedersachsen ist nur noch eine mögliche Stelle. Auf so einer weißen Landkarte prüfen Experten seit 2013 Orte in der gesamten Republik. Motto: Deutschland sucht den Superstandort. Wo ist der Atommüll wirklich sicher? Auch nach Hunderten, womöglich Tausenden Jahren. Denn wir wissen alle, Radioaktivität strahlt und strahlt und strahlt. Bis 2031 soll dieser perfekte Ort gefunden sein. Ein Drittel dieses Countdowns ist also schon runtergezählt. Und unser Niedersachsen-Korrespondent Alexander Budde hat mal recherchiert, wie weit die Experten eigentlich mit ihrer Suche sind. Und er fängt dort an, wo das Thema Atommüllendlager angefangen hat.
Im April dieses Jahres durften zum letzten Mal Besucher in das Erkundungsbergwerk Gorleben einfahren. Hier im Landkreis Lüchow-Dannenberg, einer strukturschwachen Region im Osten Niedersachsens, haben Geowissenschaftler seit Ende der 70er Jahre untersucht, ob der Salzstock von Gorleben als mögliches Endlager für hochradioaktiven Atommüll geeignet wäre. Im Förderkorb geht es unter Tage. 2013 wurden die Erkundungen eingestellt. Es war ein politisches Signal. Bund, Länder und Parteien haben einen Neustart bei der Endlagersuche versprochen.
Gorleben ist Teil der weißen Landkarte Deutschlands. Das heißt, wir sammeln kein weiteres Wissen mehr über den Standort. Wir machen keine Erkundung.
Thomas Lautsch ist technischer Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE. Das privatrechtlich organisierte Unternehmen im Besitz des Bundes ist mit einem ganzen Bündel komplexer Aufgaben betraut. 4 Endlagerprojekte gab es bisher. Die beiden Bergwerke Morsleben und Asse 2, wo schwach- und mittelradioaktive Abfälle lagern, sind einsturzgefährdet. Schacht Konrad, das bereits genehmigte Endlager für Abfälle ohne energiereiche Strahlung, soll 2027 in Betrieb gehen. Auch für den Rückbau in Gorleben ist die BGE verantwortlich.
Gorleben muss jetzt warten, was in der nächsten Stufe, wenn die Ausschlusskriterien angewandt werden, was dann passiert. Und dann geht es ja in dem gestuften Prozess weiter.
Rund 1000 Meter unter Tage erläutert Lautsch, wie die Betreibergesellschaft die Arbeiten im Bergwerk zuletzt auf ein Minimum herunterfuhr. Die Belegschaft auf 18 Köpfe reduziert. Sie soll nur die nötigsten Anlagen instand halten. In den Stollen Bohrlöcher verfüllt, Kabelstränge entfernt, Messsonden abgebaut. Die bisher in Gorleben gewonnenen Erkenntnisse sollen im neuen Suchverfahren keine Rolle spielen.
Und dann schaltet Gorleben irgendwann aus oder eben nicht. Also so wie jeder andere Standort in Deutschland auch.
Zurück an der Oberfläche schaut Wolfgang Ehmke zu, wie Arbeiter ein stählernes Einfahrtstor aus seiner Verankerung lösen. Als Zeichen der Versöhnung ließ die BGE die Schutzmauer rund um das Bergwerk entfernen. Von dem rund 2 Kilometer langen und bis zu 5 Meter hohen Bollwerk blieb nur ein kleines Segment bestehen.
Wir finden es gut, dass ein Stück dieser Mauer stehen bleibt. Das war auch eine Forderung von uns. Aber als Mahnmal für eine völlig verkorkste Atommüllpolitik in diesem Land.
Ehmke ist langjähriger Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, die sich im Widerstand gegen die Atomanlagen gebildet hat. Die Atomkraftgegner befürchten, dass die in Jahrzehnten geschaffenen Fakten dem Salzstock von Gorleben bei der Endlagersuche eben doch den entscheidenden Vorsprung gegenüber alternativen Standorten verschaffen könnten. Nicht zuletzt, weil bislang rund 1,5 Milliarden Euro in Ausbau und Erkundung des Salzstocks geflossen sind.
Es ist ein Etappenziel erreicht, aber dieses Projekt wird Standby betrieben. Also wir sind das Thema in der Region überhaupt noch nicht los. Und dass man keinen Strich gezogen hat unter Gorleben bei dem Neustart der Endlagersuche, das spricht aus unserer Sicht Bände.
1977 hatten Politiker, nicht Wissenschaftler, den Standort ausgewählt. Nach den Vorstellungen der damaligen niedersächsischen Landesregierung unter dem CDU-Politiker Ernst Albrecht sollte in Gorleben ein nukleares Entsorgungszentrum entstehen, komplett mit Wiederaufarbeitungsanlage, einer Brennelementefabrik sowie einem Zwischen- und Endlager für hochradioaktive Abfälle aus deutschen Mailern. Es gab immer wieder fachliche Zweifel an der Eignung des Standorts und viel Protest. Die Aktivisten im Wendland haben Schienen besetzt und Mist auf Kreuzungen gekippt. Als das größte Manko von Gorleben gilt heute das abgrundtiefe Misstrauen, das in 4 Jahrzehnten des Widerstands gewachsen ist, sagt Miriam Staute. Sie ist Sprecherin für Atompolitik der Grünen Landtagsfraktion in Niedersachsen.
Gorleben ist politisch und gesellschaftlich verbrannt. Und solange Gorleben im Verfahren bleibt, können auch andere Standorte kein Vertrauen entwickeln, dass mit ihnen besser umgegangen wird.
Unter dem Eindruck der Nuklearkatastrophe in Fukushima beschloss der Deutsche Bundestag 2011 mit breiter Mehrheit den endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie. Im Streit um das Entsorgungsprogramm war es immer auch um Pro- oder Kontra-Kernkraft gegangen. Weil nun aber mit den Laufzeiten auch die Abfallmengen begrenzt sind, gibt es erstmals eine realistische Chance, das drängende Umweltproblem im Konsens zu lösen. Wenn die letzten Kernkraftwerke wie geplant in 3 Jahren vom Netz gehen, werden etwa 1.900 Transportbehälter vom Typ Castor mit insgesamt rund 27.000 Kubikmetern hochradioaktiver Abfälle zurückbleiben. Der Atommüll besteht überwiegend aus verbrauchten Brennelementen. Sie strahlen noch viele 100.000 Jahre, sind giftig für Mensch, Tier und Umwelt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD beschrieb die Entsorgung der nuklearen Hinterlassenschaften in einer Diskussion mit niedersächsischen Aktivisten als enormen gesellschaftlichen Kraftakt.
Und es war die Einsicht aller, dass man das nur zusammen hinkriegt, dass man Respekt braucht voreinander, dass man nur so eben einen Kompromiss findet. Wir können das Zeug leider nicht auf den Mond schießen, ja?
Nach langem Tauziehen hatten sich Bund, Länder, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne im Juli 2013 darauf geeinigt, dass die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle von vorne beginnen soll. Eine Fachkommission mit Politikern aus Bund und Ländern, Wissenschaftlern sowie Vertretern aus Umweltverbänden, Kirchen, Gewerkschaften und der Wirtschaft arbeitete die Kriterien für die Suche aus. Ihre Empfehlungen mündeten 2017 im sogenannten Standortauswahlgesetz. Darin spricht sich der Gesetzgeber klar gegen den Export ins Ausland und für die Einlagerung in Gesteinsschichten mehrere hundert Meter unter der Erdoberfläche aus.
Das Ziel einer tiefen geologischen Lagerung ist so, dass man diese Abfälle vergessen kann, weil es klar ist, dass unsere Gesellschaft nicht in der Lage sein werden, über den gesamten Gefährdungszeitraum es im Bewusstsein der Gesellschaft zu halten, dass dort Abfälle lagern.
Wolfram König ist Präsident des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit, kurz BFE.
Es ist aber gleichzeitig eben in tiefen geologischen Schichten auch von Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeit, dass andere dort dann hineinstoßen in den Bereich, ohne zu wissen, dass dort gefährliche Abfälle liegen, geringer ist als oberflächennah sowas zu lagern.
Wissenschaftlich, transparent, partizipativ soll das Suchverfahren ablaufen. Auch die Zuständigkeiten wurden dafür gesetzlich neu geregelt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihren knapp 2000 Mitarbeitern hat dabei den operativen Part inne. Das heißt, die BGE sammelt und bewertet Daten, erforscht Technik und Methoden, baut und betreibt Bergwerke zur weiteren Erkundung und zur Endlagerung. Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit wiederum überwacht das Verfahren, soll zudem von Beginn an die Bevölkerung mit einbeziehen und der Politik im Laufe des Verfahrens immer wieder Vorschläge unterbreiten. Bis zum finalen Standortvorschlag im Jahr 2031 werden sich Bundesregierung und Bundestag 3-mal mit der Endlagersuche beschäftigen und über die folgenden Schritte entscheiden. Aber ist es denn überhaupt denkbar, die Endlagersuche so transparent und auch für Laien so nachvollziehbar zu gestalten, dass am Ende alle einer Entscheidung zustimmen?
Information ist immer etwas top-down. Der eine weiß was und er sagt es dem anderen. Diese Entwicklungsrichtung ist nicht mehr tragfähig, sondern es muss klar sein, dass auch Wissen unterschiedlich verankert sein kann und auch von unten her mit eingespeist werden kann. Nur so glauben wir, dass wir tatsächlich zu einer Öffnung und zu einer Wiedergewinnung von Vertrauen in die Entscheidungsträger kommen,
sagt Klaus Töpfer. Der CDU-Politiker, Jahrgang 1938, war schon einmal Bundesumweltminister und Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Jetzt leitet Töpfer das nationale Begleitgremium aus ausgesuchten, respektablen Persönlichkeiten und per Telefon rekrutierten sogenannten Zufallsbürgern. Ein so zusammengesetztes Gremium gab es noch nie. Es soll den Suchprozess kritisch begleiten. Töpfer und seine Ehrenamtlichen haben sich Akteneinsicht bei der BGE ertrotzt. Sie knüpfen eigene Kontakte zu Wissenschaftlern, auch zu solchen, die mit ihrer Kritik in der nuklearen Fachwelt anecken. Und sie streiten sich mit der Atomaufsicht BfE darüber, ob eine transparente Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe nicht eigentlich ganz anders aussehen müsste.
Sie können sich vorstellen, dass gerade an den Bruchstellen enorme Scherkräfte auftreten, die dazu.
Auf den Landauf, Landab organisierten Veranstaltungen zur Endlagersuche kommen interessierte Besucher, wie hier in Hannover, nämlich erst nach stundenlangen Vorträgen über die komplexe Ausgangslage und die jeweilige Rolle der Institutionen zu Wort. Asta von Oppen, Aktivistin aus Gorleben, vermutet,
dass eine gewisse Ängstlichkeit seitens der Institutionen herrscht, das Verfahren nicht mehr kontrollieren zu können. Top-down führt dazu, dass man Teil der Bevölkerung verliert. Und in Gorleben haben wir erfahren, wozu das führen kann, dass das ganze Verfahren an die Wand fährt und eben nicht als gemeinsames Projekt begriffen wird, sondern es wieder in Fronten gegeneinander geht.
Den Vorwurf, lieber mit Fakten um sich zu werfen, als Kritik abzufragen, weist BfE-Chef König zurück.
Information ist eine wesentliche Voraussetzung, damit man sich beteiligen kann. Nur wenn ich die Chance habe, wirklich mich in die einzelnen Probleme reinarbeiten zu können, in einer verständlichen Art aufbereitet, sehr komplexe Fragestellungen, dann bin ich besser in der Lage, mich wirklich aktiv zu beteiligen.
Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit.